Hallo und ein herzliches Willkommen in einer neuen Podcast-Folge des 1-Stunde-Freiheit-Podcasts. Wir freuen uns sehr, dich hier begrüßen zu dürfen und wie immer zu Beginn der Disclaimer, dass alles nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Plus, wir sind wahrscheinlich an den meisten Underlyings beteiligt, die wir hier besprechen, über Konstrukte wie den MSCI World zum Beispiel. Wenn wir direkt beteiligt sind, dann sagen wir es dazu. Und seit vorgestern muss man ja sagen, wenn man KI verwendet, der Kollege hier neben mir ist der KI-Zuhörer heute. Insofern, hallo Herr KI-Zuhörer.
Grüß Gott.
Die KI kann dich gar nicht machen. Du bist einfach ein Unikat. Du bist ein Unikat, ja. Der Herr Zuhörer hat gesagt übrigens, heute wird gegen alles sein und gegen jedes. Also schauen wir mal, was da heute aus dieser Podcast-Folge herauskommt.
Gut. Ich nicke einfach alles, was du sagst.
Ja. Der Herr Zuhörer ist hübsch. Ja, geht schon. Komm.
Alles gut.
Okay, also dann besprechen wir die Themen heute, bevor wir hier nur herumblödeln. Zunächst mal frage in den Chat, ob wir beide gleich laut sind, wenn wir uns das einmal beantworten können. Ansonsten, es wird Thema Big Tech geben, es wird den Thema Cosby geben, es wird das Thema Fed geben, Michael Burry, es wird Japan Rekordintervention geben, wir werden auch natürlich wieder über Öl, Hormuz und den Krieg reden, über das BIP werden wir ein bisschen plaudern, über Bitcoin und ja, Gold und Silber, wenn Zeit bleibt, natürlich auch noch. Also eine Podcast-Folge vollgepackt mit spannenden Themen, denn es ist wieder einiges passiert. Okay, Robby schreibt, passt. Zwengerboy schreibt, beide gut zu hören, sehr gut. Gut, dann lasst uns einsteigen in das erste Thema und ich gebe euch ein bisschen einen Kontext. Dominik und ich haben hier immer gesprochen darüber, dass wir von den CapEx-Ausgaben erschrocken sind, mehr oder weniger, und dass das Jahr schon sehr hoch zumindest ist. Jetzt kamen sehr, sehr geteilte Earnings von den Großen. Microsoft mit einem ordentlichen Anstieg, vor allem Azure, 43% plus hat da ordentlich gemacht. Erstmal über 100 Milliarden Dollar Azure-Umsatz. Copilot 30 Millionen Plätze sozusagen verkauft und die Aktie hat ein Plus von 15,6% hingelegt. Dann Amazon, erste 200 Milliarden Dollar Quartal, AWS plus 37%, also die Cloud-Umsätze steigen massiv bei Microsoft und Amazon. Schnellstes Wachstum seit 18 Quartalen, die Aktie so, weiß ich nicht mehr, 8-10% im Plus. Das Gegenteil war allerdings der Fall bei Meta. Bei Meta haben wir einen Umsatz von 60,8% gehabt, Earnings per Share 6,18. Ja, und da war die Aktie massiv unter Druck, der Free Cashflow minus 91%, sozusagen die Aktie minus 9-10% und auch Apple ist unter Druck gekommen, da allerdings nicht wegen CapEx, weil Apple ja bei den CapEx ohnehin spart, sondern da, weil China und Lieferketten ein Problem darstellen. Die Aktie, ich glaube in der Spitze waren es 12%, wenn ich mich richtig erinnere, unter Druck, nach dem Earnings Call zumindest, nachbörslich, ich weiß dann gar nicht mehr, wie es weitergegangen ist. Aber ja, da gibt es einiges zu tun und noch dazu haben wir eine Übernahme. Ab 1. September übernimmt ja John Turnes von Tim Cook, also auch das wird spannend. Und last but not least hatten wir noch Alphabet, Cloud auch hier 82% gewachsen, der Backlog des Cloud-Umsatzes 5,14 Milliarden, also ordentlich da, aber auch darüber haben wir ja schon in der letzten Podcast-Folge gesprochen, erstes negatives Free Cash Flow Quartal seit dem IPO. So, meine Zusammenfassung des Ganzen ist, diejenigen, die Umsatz machen und Umsatzsteigerungen im Cloud oder im Chip-Segment haben, die performen ordentlich, das wäre jetzt dann Microsoft und Amazon, aber teilweise natürlich auch Alphabet, die performen ordentlich, während eine Meta abgestraft wird und der Grund ist ein relativ einfacher, die anderen haben alle einen Backlog und Meta sagt, ja, es wird alles sozusagen intern gebraucht und deswegen müssen wir ausbauen und extern werden wir schauen, was da noch dazu kommt. Das heißt, während bei den ersten dreien die Zahlen eindeutig sagen, hey, da passt das Wachstum, sind die anderen drei oder ist Meta halt das genaue Gegenteil davon. Ich habe eine schöne Metapher gelesen, nämlich wie wenn du eine Wohnung kaufst und die vermietest, die anderen drei haben es alle vermietet und Meta baut halt die eigene Wohnung aus und man weiß nicht, ob das dann wirklich schön wird und wirklich Umsätze bringen wird. Das ist also das, was im Großen und Ganzen für mich aus diesen Earnings herausgekommen ist. Ja, Apple ein bisschen ein Sonderfall, würde ich mal sagen, Meta abgestraft wegen Visionslosigkeit, mehr oder weniger, aber, und das muss man schon noch dazu sagen, die CapEx-Ausgaben sind gestiegen und es wurde nicht abgestraft und das Rad dreht sich zumindest mal ein Quartal weiter. Hast du da irgendwas hinzuzufügen?
Relativ wenig, außer das, was wir seit Wochen, Monaten, Quartalen besprechen. Also meine Meinung hat sich nicht großartig geändert. Ich denke, dass den Ausgaben nicht genügend Einnahmen gegenüberstehen. Es ist halt Zukunftsvision, die da weiterhin propagiert wird, an die man glauben muss. Ich weiß nicht, wie man minus 91% freien Cashflow rechtfertigen will. Für mich kann man das nicht rechtfertigen, aber natürlich ist es jetzt nicht überall alles schwarz, aber jetzt muss man sich mal überlegen, wie volatil Blue-Chip-Aktien geworden sind. Gehen wir mal auf das vielleicht ein. Also es geht jetzt, lassen wir mal das mit den Free Cashflows und den CapEx weg, aber wie extrem ist die Schwankungsbreite von diesen Blue-Chip-Aktien? Da geht es ja 10-15% nach oben, dann wieder 10% nach unten. Das sind ja hunderte Milliarden, die da an einem Tag teilweise verbrannt werden oder dazu gewonnen werden. Also für mich ist das einfach, gerade Blue-Chip-Aktien sollten nicht so extrem schwanken. Sollten halt schon relativ stabil bleiben. Also für mich ist das ein Sektor, der spannend ist, aber für mich sind die Bewertungen zu hoch und die Cashflows zu schlecht und die CapEx zu hoch. Und also ich sehe da, ich habe da nicht so viel Vertrauen rein, wie der Markt anscheinend.
Ja, ich glaube, das trifft es gut, das Vertrauen, weil du musst halt, wenn man jetzt investiert in diese Chips und wenn man investiert in diese Datenzentren und zukünftig die Umsätze daraus generiert und zukünftig Gewinne daraus generiert, ja, habe ich kein Problem, wenn man den kompletten Free Cashflow darin reinschmeißt.
Aber das ist Fiktion.
Ja, aber das ist jede Geschäftsidee per se einmal, ne?
Ja.
Das ist jede Geschäftsidee per se mal. Aber das ist halt, ich finde halt, man könnte es auch entspannter machen, man könnte es auch lockerer machen, man müsste nicht jetzt das ganz, ganz große Wettrennen aufrufen. Und das ist ja das Problem, weil die KI-Capex, und das ist so in den Analystenkommentaren ein bisschen hervorgekommen, die sind ja nicht gestiegen, weil die jetzt mehr investieren wollen in noch mehr Datenzentren, sondern weil die Datenzentren, die noch nicht gebaut wurden, einfach teurer geworden sind. Das heißt, die Chips werden teurer und deswegen muss ich halt mehr investieren. Also das ist halt dieses, die Gefahr, die halt besteht, ist, dass man zu einem extrem hohen Preis jetzt Chips kauft, dass man diese Chips vielleicht in 2 Jahren viel, viel günstiger bekommt und dann ein anderes Unternehmen dem halt überholt. Aber da momentan alle außer Apple auf dieser Welle schwimmen, wird es eigentlich fast egal sein, nehme ich an. Also mal schauen.
Ja. Vor allem, ich weiß noch genau, wie wir vor einem halben Jahr ungefähr gesprochen haben, über, dass man mit den Schulden von heute die im Rechenzentren von gestern baut quasi, weil alles, bis wenn man es aufgestellt hat, schon veraltet ist. Jetzt hat Amazon, sage ich schon, Nvidia den nächsten Chip rausgebracht, der weiß ich nicht, wie viele tausende H1-Chips ersetzt. Also da geht halt schon einiges weiter. Und ob die Hardware noch das wert ist, was in den Abschreibungen drinnen ist, die auch auf breiter Front verlängert werden, die Abschreibungen, jetzt wird dann halt über 25 Jahre abgeschrieben. Also ich weiß nicht.
Ja, aber das sind nicht die Chips, das sind die Gebäude. Also das muss man unterscheiden. Die Chips haben es sogar verringert, ich glaube von 6 auf 5,8, aber ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Aber 5,8 ist halt für Chip noch immer. Also wer hat einen Computer, also Apple-Computer, ja, den kann man 5 Jahre verwenden, deinen Microsoft-Klumpert-Computer kann man gerne mal im Zug vergessen. Also das ist selber, ne? Ungefähr. Also es ist ja nicht so dramatisch.
Salz in offene Wunde streuen.
Genau. Also wenn jemand mit der österreichischen Bundesbahn fährt und einen billigen Microsoft-Laptop findet, der Herr Zörer sucht seinen noch. Ach ja. Genau. Aber du hast es gerade angesprochen und ich finde das Thema extrem spannend und es leitet halt sehr, sehr schön ins zweite Thema immer über. Die Blue-Chip-Aktien schwanken halt extrem mittlerweile. Wobei, ja, ich weiß nicht, ob Blue-Chip für die, ja, eigentlich schon, ist der richtige Ausdruck, aber man muss es vielleicht in einen neuen Kontext setzen. Und da vielleicht zum Kospi, zum zweiten Thema übergeleitet, -22% in einem Monat, dann +17,9% an einem Tag. Jetzt muss man dazu sagen, dass der Kospi halt, ja, das ist halt so, wie wenn ich sage, zwei Aktien, die über 50% haben, nämlich SK Hynix und Samsung, und ich bilde darum halt einen Index, ja, also wie der dänische Index, wo halt Novo Nordisk, keine Ahnung, 70%, ich weiß es nicht, Hausnummer 70%, jetzt wahrscheinlich viel, viel weniger ausgemacht hat und sagt, ja, hey, cool, ich bleib da drinnen. Also ja, also das ist halt kein Index für mich, sondern das ist halt ein das sind zwei Aktien mit einer Beimischung. Ja. Also das ist ungefähr wie wenn wir beide ein Wettrennen machen würden mit einigen anderen, dann wäre das die Thomas Mangold Meisterschaften mit Beteiligung von Herrn Zörer und ein paar anderen. Also so ungefähr ist das. Und deswegen kann man das nicht ganz so sagen. Aber was sagst du zu den Kospi-Kapriolen? Ich meine, 18%, 20%, 17%, das ist ja auch ein Wahnsinn. Und ja, was ist dann dein Take dazu?
Ja, es ist verrückt. Also es ist ein Index. Es ist und bleibt ein Index. Natürlich, deine Einwände sind absolut valide. Brauchen wir gar nicht diskutieren. Das sind zwei Aktien, die komplett dominieren. Aber trotzdem ist es ein Index. An dem Index hängen Altersvorsorgen dran, weil halt die Koreaner da eben ihre Altersvorsorge auch reinbuttern teilweise. Und da sind solche Schwankungen natürlich nicht wirklich sehr beliebt. Wenn du da am Top eingestiegen bist und jetzt 18% tiefer stehst, natürlich auf der anderen Seite die Rallye hat natürlich auch gut angezogen. Also man ist natürlich, wenn man jetzt länger investiert, ist auch vorne. Aber wie gesagt, ich bin halt der Meinung, dass das Blue Chips und Indizes nicht so breit schwanken sollten. Für mich ist das eher ein Alarmsignal, generell.
Ja. Ich finde, das Alarmsignal steckt noch ein bisschen dahinter, weil was löst denn diese Volatilität aus? Und da habe ich auch was gefunden, das extrem spannend ist, nämlich, dass die Privatanleger meistens gehebelt noch dazu reingehen. Ja, und laut JP Morgan lag das Nettovermögen koreanischer Hebel-ETFs Ende Juni bei 50 Milliarden Dollar. Ja, das muss man sich einmal vorstellen. Das ist relativ zur Marktgröße das Vierfache der USA. Und das ist halt in Hebel-ETFs. Also das wird uns allen noch um die Ohren fliegen, diese ganze Hebel-ETFs, glaube ich. Das wird vielleicht, also ich habe das als einen möglichen nächsten Black Swan am Schirm, definitiv, weil ja nicht nur im Kospi gehebelt gearbeitet wird, wir haben ja auch den dreifach gehebelten Nasdaq, wir haben den sechsfach gehebelten Schieß-mich-tot-Index, ja? Also das ist, glaube ich, die größere Gefahr, oder?
Vor allem in einem Umfeld, und das muss man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen, also die Retail-Investoren sind so gehebelt wie noch nie in dieser Rallye und das in einem Umfeld, wo die Delinquency-Rates durch die Decke gehen, also die Kreditausfallsraten gehen durch die Decke, nicht nur bei Häuserkrediten, bei Autokrediten, Kreditkartenschulden, wo du hinschaust, auf breiter Flur sind wir auf 2008er Levels und trotzdem ist man auf der anderen Seite stark gehebelt im Aktienmarkt am Zocken. Also wie das zusammenpasst, das ist halt auch...
Ja, und was stark gehebelt bedeutet, und das war nur vierfach gehebelt, kann der Herr Leopold Aschenbrenner schön berichten. Der hat ja auch einen Bauchfleck mit seinem Hedgefonds gemacht. Da sieht man wieder, es geht einfach nicht. Es ist halt Gier, das ist eindeutig Gier. Und Gier kommt immer wieder zum Fall. Ja, und der war jetzt vierfach gehebelt, was jetzt wahrscheinlich nicht, also ich bin mir sicher, dass viele Privatanleger nicht nur vierfach gehebelt sind, sondern wahrscheinlich zehnfach gehebelt sind. Und da sieht man halt, wie schnell das dann gehen kann. Ja, dass man von heute auf morgen einen Bauchfleck hinlegt und dann noch einen Kursrutsch in manchen Aktien, also wie Bloom Energy, glaube ich, und so weiter, an Bauchfleck hinlegt, das ist definitiv. Also ja, für alle, die zusehen, lasst euch das bitte eine Warnung sein. Mit solchen Hebel-ETFs kann man schon arbeiten, aber mit Maß und Ziel. Und das darf nicht das halbe Portfolio aus Hebel-ETFs bestehen. Das ist definitiv der falsche Weg, glaube ich.
Also vielleicht kurz zu der Aschenbrenner-Story. Also der ist ja ein Dropout, unter Anführungszeichen, von, na, wie heißt es?
Citadel.
Von KI. Na, wo er vorgekackelt hat, ne?
OpenAI,
glaube ich, ja. Und hat sich dann eben als Hedgefondsmanager versucht und hat auch, glaube ich, 1700% gemacht in den ersten paar Jahren und jetzt war er year-to-date 450% vorne, also seit dem Jahresanfang, was natürlich unglaubliche Renditen sind. Und wurde dann, das sind Gerüchte, aber teilweise bestätigt aus sehr nahen Quellen von beiden, wurden halt Gerüchte gestreut von Citadel, von Ken Griffin, einem CEO von Citadel, der auch bei dem ominösen AMC Short Squeeze und GME Short Squeeze GameStop beteiligt war, wo sie quasi über 100% das Float, also des Bestandes, des Aktienbestandes leer verkauft haben. Und auch hier wieder Citadel am Zocken, die Gerüchte gestreut haben von Zinserhöhungen, die kommen könnten, Panic Hikes, die dann natürlich nicht eingetroffen sind. Aber was hat das gemacht? Und zwar hat das sehr gehebelte Portfolio von Herrn Aschenbrenner in die falsche Richtung abtauchen lassen. Und ein Schelm, wer Böses denkt, ganz am Boden, wie alles ganz schlecht bewertet war, hat Citadel dann quasi sein ganzes Buch aufgekauft, also alle seine Aktien, und ihn quasi da ausgezahlt am Boden. Und dann sind die Aktien natürlich wieder gestiegen. Man muss ganz klar sagen, und das hat Ken Griffin auch gesagt, dass der Aschenbrenner hier nicht falsch gelegen ist mit seiner Idee, aber er hat halt Fehler in der Portfoliokonstruktion gemacht und das den angreifbar gemacht. Und wer mit so hohen Milliardenbeträgen in einem Haifischbecken, wie es die Wall Street ist, handelt, der wird halt dann wirklich gefressen. Es ist so. Und du machst dich halt da zum Ziel. Und wenn du da halt grün hinter den Ohren bist, in Anführungszeichen, und das muss man ihm halt unterstellen, wenn er solche Konstruktionsfehler macht, dann ist er irgendwie selber schuld. Und dann ist das natürliche Auslese.
Ja, hundertprozentig. Das ist einfach so. Da hat er viel dazugelernt. Ich glaube, der ist erst 24 oder so, also hat noch genug Zeit. Mal schauen, ob er sich davon erholt. Ich gehe davon aus. Aber Fun Fact, ich hast mir du das geschickt, wo er ein Video, als er 14 war und beim Bündnis 90 Grüne Vortrag gehalten hat. Ich würde mich interessieren, wie viel davon noch jetzt da er nochmal wiederholen würde. Aber gut, definitiv entspannend. Man sieht halt an diesem Beispiel, deswegen, man muss auf Hebel aufpassen und egal, ob man Privatperson ist oder nicht. Ich meine, weder dich noch mich noch irgendjemand von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nehme ich an, wird Citadel angreifen. Aber man muss trotzdem vorsichtig sein.
Auf jeden Fall. Schauen wir mal, was ich am Nachmittag noch mache.
Das ist der Wahnsinn. Ja, mich greift vielleicht der Zuhörer an. Gell?
Ja, feindliche Übernahme vom Mangold.
Ja, der Wengerboy sagt schön, er ist eigentlich nicht pleite gegangen oder er ist auch nicht komplett lost, also, aber er hat halt einen Großteil des Fonds geschrottet oder seines Ergebnisses geschrottet. Und das auch, was in den Medien ist, das 50 Milliarden Verlust, das sind ja die Milliarden, die sich vorher aufgebaut hat. Also das ist ja nicht alles verloren gegangen. Da gibt es auch viel falsche Berichterstattung rund um diesen ganzen Vorfall. Genau, ja, aber nichtsdestotrotz spannend, denke ich. Gut, also vorsichtig beim Hebeln. Lass uns weggehen vom Hebeln, lass uns rübergehen zur FED, Dominik. Keine Zinserhöhung, aber wieder 9-3 ausgegangen. Es haben einige Herrschaften, nämlich Lori Logan aus Dallas, die Beth Hammack aus Cleveland und Neil Karshkal aus Minneapolis dagegen gestimmt. Die wollten eigentlich 0,25% anheben. Das ist auch selten, dass drei Mitglieder dagegen stimmen und eben ja da was sagen. Ja, Kevin Walsh hat sich nicht irritieren lassen, hat weiterhin sehr, sehr wenig Informationen dem Markt gegeben. Am nächsten Tag sind PCE-Preis-Daten gekommen, die kannst du dann nachher noch einordnen, definitiv. Aber im Prinzip ja, hat sich nicht viel getan, er hat sich nicht viel geäußert. Wir schwimmen also, was die Fed betrifft, weiterhin eher, sage ich jetzt mal, auf unsicherem Terrain. Was ist dein Deck dazu?
Ja, ich glaube, ich habe das auch schon hunderte Male durchbesprochen. Also ich gehe weiterhin von steigenden Yields aus und wir stehen halt jetzt bei 4,75, glaube ich, im 10-jährigen, bei den 10-jährigen Renditen. Und das ist der sogenannte risikofreie Zins. Also gegen den muss halt jedes Asset ankommen, weil ich könnte halt, und das ist halt die Annahme, dass 10-jährige US-Staatsanleihen risikofrei sind, weil die USA immer ihre Schulden bedienen wird und dementsprechend kann man da ohne Risiko quasi Geld investieren. 10-jährige US-Staatsanleihen sind das wichtigste Collateral, also das kann man halt hinterlegen als Sicherheitsleistung, um andere Assets zu kaufen. Und dementsprechend ist das halt auf der breiten Welt überall das wichtigste Grundinvestment, was es gibt. 4,75 ist halt dann die Benchmark, an dem sich alles messen muss. Und wenn ich am Aktienmarkt keine 4,75% verdienen kann oder eben am Häusermarkt, am Hypothekarmarkt, bei 6,66 Hypothekarzins, wie ich es da gerade lese, dann sind das die Benchmarks, an die man sich halten oder an denen man sich richten muss. Das heißt, du musst da drüber bleiben, sonst hast du halt, gehst du ein Risiko, ein zusätzliches Risiko und wirst dafür nicht entlohnt. Dementsprechend musst du da einen Risikoaufschlag draufzahlen. Das heißt, du musst mindestens, keine Ahnung, ich sage jetzt mal irgendwas 8, 9, 10% machen, um das überhaupt irgendwie zu rechtfertigen, das Risiko, was du mit Aktien eingehst oder mit anderen Assetklassen. Ich denke, dass wir weiter steigende Yields sehen werden, weil die Renditen der Staatsanleihen von allen Industrienationen derzeit durch die Decke gehen, vor allem in Japan. Ich habe das gestern für meine Abonnenten in einem Video besprochen. Ich werde es am Donnerstag beim Precious Metal Summit für eine Stunde Freiheit nochmal genau durchgehen. Aber es ist halt wirklich sehr interessant zu sehen, wie die Anleiherenditen durch die Decke gehen und das wird auf breiter Front so weitergehen. Warum? Weil die Schuldenthematik nicht gelöst ist. Die Schuldenthematik wird sich auch nicht lösen lassen. Ich will das jetzt nicht wirklich zum hundertsten Mal ausführen, aber wir laufen da in eine starke Schuldenspirale hinein, weil natürlich alle Schulden, die auslaufen, prolongiert werden müssen zu höheren Sätzen und das dreht sich halt im Kreis die ganze Zeit.
So ist es. Dem haben wir nicht viel hinzuzufügen. Damit hätten wir dem auch unsere Schuldigkeit getan und über das FOMC-Meeting gemacht. Dann Michael Burry können wir eigentlich ganz, ganz kurz machen. Du hast es schon angesprochen. Der hat ja auch das kritisiert, dass die Gebäude jetzt halt länger abgeschrieben werden. Das heißt nicht die Rechenzentren oder die Chips in den Rechenzentren, sondern die Gebäude von diesen Rechenzentren werden jetzt viel, viel länger abgeschrieben, was natürlich per se einmal positiv sich auf den Gewinn auswirkt, weil wenn ich ein Gebäude, das ich um 100 Millionen gebaut habe, statt in 20 Jahren, in 25 Jahren abschreibt, dann habe ich halt wesentlich weniger Abschreibung und dann wird das weiter steigen. Michael Shorey ist ja Micron-Short, definitiv. Wie siehst du seine Shorts im Moment? Also er ist schon, er greift halt in die steigende Rakete hinein sozusagen. Findest du das sinnvoll? Sind das zu früh oder was ist dein Take dazu?
Also ich bin da beim Timing bekannt dafür, dass ich ganz schlecht bin. Ich habe das ein paar Mal probiert und habe mir da immer die Finger verbrannt, unter Anführungszeichen, mit kleinen Summen. Dementsprechend shorte ich nicht in so parabolische Moves hinein oder nicht mehr, habe ich mir abgewöhnt. Burry hat es natürlich legendär einmal getroffen, aber dafür die anderen 600 Mal nicht. Also ich halte auch relativ wenig von Burry. Das ist halt, wenn du 1000 Mal irgendwas versuchst, dann wird es halt dreimal funktionieren und genauso hat er das Timing halt einmal richtig gehabt, wäre aber auch beim ersten Mal fast pleite gegangen, wie man kennt es ja im Film, man sieht es ja im Film auch, dass Scion Capital, glaube ich, heißt sein Fonds, dass der kurz vom Knockout war, quasi bevor das dann alles gedreht hat mit der Häuserbubble 2008. Und ähnlich sehe ich es hier, keiner weiß, wann das Ganze kollabiert. Ich gebe ihm in der Grundthese recht, also Micron ist für mich auch ein Short, aber...
Ja, aber... Okay, Dominik scheint wieder weg zu sein. Aber ich hole mal kurz den Micron-Chart ins Blickfeld hier.
Hallo.
Ja, du bist eh da. Wir hören dich, wir sehen dich. Hallo. Hörst du uns? Also ich höre dich und sehe dich zumindest. Aber ja, vielleicht tue mich nicht, keine Ahnung. Irgendwas hat es da offensichtlich gerade. Aber ich hoffe, die anderen sehen mich. Aber Micron, man sieht es hier, ja, sieht extrem, extrem stark aus, geht ordentlich nach oben und bildet jetzt natürlich einen Abwärtskanal. Das kann jetzt eine Bullenflagge werden, natürlich, ganz klar. Aber ja, shorten würde ich es auch nicht. Er hat es aber irgendwie ganz gut erwischt, Michael Burry. Ich glaube, bei 1100 hat er geshortet. Das heißt, vielleicht sind seine Shorts eh schon wieder zu. Aber das ist definitiv ein spannender Chart. Und ja, wenn er es getroffen hat und wenn er es schon wieder zu hat, dann gut. Wenn es noch weiterfällt, auch gut. Aber Micron natürlich sicherlich eine der Aktien, die, wenn dann wieder Geld aus dem Chip-Sektor rausfließt, definitiv nach unten gehen wird. Genau. Super, damit bist du wieder da, Dominik. Sehr gut. Ja, also nichts versäumt. Ich wollte noch nachreichen. Fett kurz, nächster Zinsschritt wäre dann im September eigentlich mit 66,5% Wahrscheinlichkeit geplant. Das definitiv auch noch. Gut, Fett ist auch ein gutes Stichwort. Du hast schon gesagt, du hast einen größeren Artikel auf deinem Substack geschrieben. Wenn das interessiert, der kann den natürlich gerne Substack-Mitglied werden bei dir. Wenn du aber jetzt kurz zusammenfassen müsstest, was ist da in Japan passiert und was hat die japanische Zentralbank gemacht?
Ja, also es gibt halt wieder mal Interventionen. Der Yen kackt halt komplett ab und es ist halt die Frage, man hat die Zinsen gleich gelassen, soll man nach oben gehen, soll man nach unten gehen? Inflation wird langsam ein Thema auch in Japan. Also es eskaliert noch nichts, aber das ist halt noch immer ein Thema. Und jetzt hat man halt die größte, also der Yen war vor einem 4 Jahrzehnte tief. Dementsprechend halt auf All-Time-High in den Charts oben gegen den Dollar. Und ja, wir sind halt da in Uncharted Territories, wie man auf Englisch so schön sagt. Wir sind da mit den größten fiskalischen Interventionen reingefahren, die es jemals gegeben hat. Ich glaube, ich habe da irgendwie so 8,5 Billionen Yen oder so im Kopf. Ich weiß jetzt den Umrechnungsfaktor nicht genau. Ich glaube, da steht da irgendwo 53 Milliarden Schätzungen bis 59 Milliarden die Intervention. Die größte Eintagesintervention der japanischen Geschichte. Und wer glaubt, dass sowas ohne Probleme möglich ist, den muss ich halt sagen, der irrt sich, weil wenn sowas problemlos möglich wäre, dann würden wir das permanent machen. Das löst kein Problem, es verzögert nur Probleme und die Geldmengen, die da gedruckt werden, na, was werden die machen? Die werden natürlich tendenziell eher inflationär wirken als desinflationär. Also ich sage nicht, dass es eine große Inflationswelle auslöst, aber positiv ist es halt nicht für die Inflation, mehr Geld zu drucken, ne? Und dementsprechend weitet man halt die Geldmenge aus, ohne dem realwirtschaftlich wieder irgendwas dagegen zu stellen. Und ja, das verwässert halt natürlich Eigentum, das verwässert Hab und Gut, das verwässert Investitionen und es inflationiert die Kaufkraft der Währung weg. Und so erodiert eine Volkswirtschaft halt vor sich hin.
Ich kann jetzt ganz kurz in Form eines Charts zeigen, es schaut ganz, ganz spannend aus. Das ist jetzt in dem Fall der US-Dollar-Yen-Chart und wenn man das sieht, die letzten zwei Kerzen vor allem natürlich, ja, ist dann ordentlich nach unten gegangen. Aber das muss man auch sagen, wie du schon sagst, also allein aus charttechnischer Sicht hat sich hier nicht viel getan, weil der Aufwärtstrend besteht nach wie vor. Gut, jetzt schlecht eingezeichnet, aber besteht nach wie vor. Und für mich, ich meine, ich werde jetzt da nicht in dieses fallende Messer greifen, aber wenn man da jetzt da, sag ich mal, will dagegen spekulieren, ich meine, gegen eine Zentralbank spekulieren ist vielleicht immer ein bisschen kritisch, aber es gibt schon erfolgreiche Trader, die das gemacht haben. Die haben halt ein bisschen mehr Budget gehabt wie wir. Wer war das, der gegen das britische Pfund gewettet hat? Soros, glaube ich. Ja, Soros. Also es hat schon gegeben. Also ich würde mich nicht wundern, wenn sich da jetzt da vielleicht irgendein Hedgefondsmanager mal was überlegt und da massivst dagegen wettet. Also das wäre ganz spannend. Und ein kleiner Take wäre es wert. Ich kenne mich aber leider mit Forex-Handel viel zu wenig aus, deswegen werde ich da auch die Finger davon lassen. Aber wie du sagst, das ist natürlich schon immer ein Armutszeichen, wenn man dann intervenieren muss und wenn man dann in der Intervention eigentlich ja keine, nicht einmal charttechnisches schafft, einen Aufwärtskanal nach unten zu durchbrechen, sondern wenn man halt einfach ja ein guter 10% nach unten geht und dort sammelt sich der Kurs wieder und geht wieder in dieselbe Richtung rauf. Und wie das Spiel kann man zwar ein paar Mal wiederholen, aber wahrscheinlich nicht ewig, nehme ich an.
Ja, also du hast es ja wunderschön gezeigt, in dem Chart hat man es wunderschön gesehen, dass man da öfter schon interveniert hat, das ist ja nicht zum ersten Mal so passiert, jetzt halt mit den größten Summen, aber wenn du nochmal einblendest, den Chart kurz, man sieht ja wirklich, nach jeder massiven roten Kerze geht sofort wieder nach oben. Das sieht man halt, wie lange das anhaltet. Jetzt druckt man da 50, 60 Milliarden Dollar, interveniert da mit der letzten großen roten Kerze und in, weiß ich nicht, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wochen sind wir wieder am Ausgangspunkt. Und dann ist das Geld verpufft, ne? Also es ist einfach nicht nachhaltig, was man hier macht. Das muss ganz klar sein.
Sehr gut. Absolut, bin ich bei deiner Meinung, bin ich bei dir. Und die Frage ist, wie der Yen Carry Trade sich schon aufgelöst hat. Ja, nein, das wird man wahrscheinlich erst wissen, wenn es wieder scheppert. Aber das ist natürlich auch eine Gefahr, die man auf jeden Fall am Schirm haben muss, wenn er sich nicht aufgelöst hätte.
Absolut. Und da wird es natürlich, wenn Japan, die Zentralbank, wenn man irgendwann wieder die Zinsen erhöht, und das wird man halt irgendwann müssen, wenn man so eine Geldpolitik betreibt, weil wenn ich natürlich die Zinsen gleich lasse und viel mehr Geld druck, dann wird das tendenziell eher inflationär. Inflation kann man halt nur mit höheren Zinsen bekämpfen. Das ist die einzige Stellschraube, die Geldpolitik hat. Und wenn man das dann mit erhöhten Zinsen macht, dann kollabiert eben dieser Yen-Carry-Trade wieder, weil man eben dann, weil es teurer wird, die Schulden, die man sich in Japan aufgenommen hat, werden teurer. Dementsprechend muss man halt im Ausland verkaufen, das Geld wieder zurückführen nach Japan. Und das sorgt für Verkaufsdruck auf den Märkten, auf den Asset-Märkten, wo man halt eingekauft hat. Sprich, je nachdem, wo das Geld halt überall allokiert war, Amerika, Bitcoin, Brasilien, was, you name it, alles mögliche.
Sehr gut. Wir werden das natürlich in den nächsten Wochen weiter für euch beobachten, und wenn sich da was tut, werden wir das weiter auf dem Schirm holen. Ja, kurzer Blick in den Nahen Osten und zum Thema Öl. Da hast du ja ein sehr, sehr schönes Bild, das blende ich gleich mal ein. Ja. Onkel Donald mit der langen Nase. Also er verhandelt schon wieder mit dem Iran, nur blöderweise weiß halt der Iran nicht viel davon. So kann man es zusammenfassen. Mit wem er auch da immer verhandelt, vielleicht mit sich selbst oder so, man weiß es nicht. Ja, also es ist, und ich blende dazu mal den SPX von heute ein. Wir sind heute 1,30% im Plus. Das heißt, ja, der Markt glaubt es ihm wieder mal, der Markt will es vermutlich auch glauben. Also ich würde mich nicht wundern, wenn wir das da wieder schnell auf den Boden der Tatsachen landen. Aber ja, es ist momentan so, dass der Markt halt sagt, ja, passt schon, alles in Ordnung.
Ja, mich wundert es wirklich mittlerweile, dass der Markt das noch immer glaubt, vor allem, weil es jetzt von offizieller Seite schon wieder dementiert ist. Donald Trump hat in einem Pressestatement auch gesagt, die Verhandlungen finden am Nachmittag des Montags statt. Der Iran hat das dementiert. Jetzt gibt es erste Meldungen, dass ein Meeting für morgen anberaumt ist, ein offizielles. Also es kann gar nicht heute am Nachmittag zu Verhandlungen kommen. Der Iran dementiert sowieso die Verhandlungen. Plus er sagt, bis zum Ende des Krieges bleibt Hormuz geschlossen. Das ist Fakt. Und egal, was er erzählt, wird eigentlich die ganze Zeit revidiert. Und der Markt glaubt es jedes Mal. Mich wundert es, dass der Markt noch immer mitgeht. Und ich denke, dass du ganz richtig liegst mit dem einen Satz, den du gesagt hast. Der Markt will es wahrscheinlich einfach glauben. Wir haben so viel FOMO in dem Markt, alle wollen die KI-Bubble weiter nach oben treiben, jeder will Geld allokieren, jeder will was verdienen, und natürlich passt eine Befriedung da besser in dieses Narrativ hinein. Deshalb denke ich auch, dass der Markt es glauben will. Wir stehen auf All-Time-Highs fast, SPX, NDX, wobei im Nasdaq nicht, aber im SPX kratzen wir den All-Time-Highs. Und ja, ich denke, du liegst da ganz richtig mit, der Markt will es glauben einfach.
Ja, also aus trading-psychologischer oder aus marktpsychologischer Sicht finde ich es ganz logisch. Du sitzt auf guten Gewinnen, aber du weißt, das kann alles weiterlaufen. Das heißt, für mich ist die FOMO stärker wie die Angst einfach im Moment. Du willst da dabei bleiben, du willst nichts verkaufen, deswegen, und wo Verkäufer fehlen am Ende des Tages, da wird der Kurs einfach steigen. Wenn ein paar Käufer reinkommen, reicht das in der Regel schon. Deswegen, ja, FOMO schlagt alles, und auch wenn man auf hohen Gewinnen sitzt, ist wahrscheinlich definitiv so, dass man momentan nicht verkauft, oder wenn, dann nur in homöopathischen Dosen verkauft und das ganze Narrativ halt weiter spinnt. Ja, ich finde es halt spannend. Ich bin weiter. Also die Earnings Season hat jetzt keine großartigen Überraschungen gebracht, das muss man halt auch dazu sagen, das ist dazugekommen. Wenn da irgendwie negative Ergebnisse gekommen wären, dann glaube ich, wäre das ganze Narrativ ordentlich gewackelt. So müssen wir halt einfach warten, bis es ordentlich zu wackeln beginnt. Wir reden ja beide regelmäßig davon hier in diesem Podcast. Und ja, wenn wir auf die Price Action schauen, dann passt das. Also wenn wir jetzt wirklich neue All-Time-Highs machen, dann haben wir wieder so einen kleinen Korridor, einen Seitwärtskorridor nach oben aufgelöst. Charttechnisch wäre das nächste Kaufsignal einfach. Du gehst über All-Time-High, hast charttechnisch das nächste Kaufsignal, hast vielleicht einen Rücksetzer, hast wieder das nächste Kaufsignal. Also momentan überwiegt einfach ja die Euphorie, die FOMO, und die Angst ist, das sieht man auch, wenn man sich den VIX anschaut übrigens, der VIX ist so tief wie schon, oder kratzt auch an mehr Monatstiefs zumindest. Also wenn man sich das anschaut, sieht man es ja auch schön. Also wir sind jetzt nicht ganz auf tief, aber da fehlt auch nicht mehr viel, und wir sind unter 15, und das hat man so richtig das letzte Mal, so weit unter 15, war man das letzte Mal im Jahr 2025 zu Weihnachten. Ja? Also ein Weihnachtsgeschenk vom VIX sozusagen. Also es sind kaum Absicherungen im Markt, das sieht man auch daran, und das macht es dann schon, ja, schon spannend, glaube ich.
Ja, wie du richtig sagst, VIX ist ganz spannend. Also natürlich da in den Zonen sehr, sehr gut antizyklische Short-Positionen aufzubauen für den breiten Markt als Absicherungen. Ja, mache ich natürlich bei den Preisen hier. Aber für mich steht das einfach überhaupt nicht zur Realität, was wir für Probleme haben. Also ich kann das nicht nachvollziehen, dass ein VIX bei 16 steht.
Vielleicht da ein kurzer Sprung zu dem Tool, was wir programmieren. Und zwar in solchen Situationen ist es ja immer cool, Leading-Aktien in Leading-Sektoren zu handeln. Und genau das ist zum Beispiel etwas, was der ESF-Terminal kann. Und ich zeige es ganz kurz. Also wir haben hier Presets natürlich jede Menge und ich habe hier Leading in Leading. Das heißt Leading-Aktien in Leading-Sektoren. Das heißt die stärksten Aktien aus den stärksten Sektoren. Wenn man dann da draufkriegt, hat man eine schöne Liste. Die ist jetzt noch nicht zu Ende kuratiert. Wir müssen noch ein bisschen drüber arbeiten. Wir haben noch ein bisschen Fehlsignale drinnen, wenn irgendein Unternehmen übernommen worden ist oder wenn ein ganz großer Earnings-Sprung rausgekommen ist. Das müssen wir noch ein bisschen standardisieren dann. Aber im Großen und Ganzen kann man sich das auf einen Klick anschauen. Man kann auch sagen, welche sind im Improving-Sektor. Ich werde dann gleich noch ganz, ganz kurz erklären, was das ist. Also man kann auch sagen, okay, ich will nicht Leading, sondern ich will die gerade in den Leading-Bereich vorstoßen. Dann bin ich halt beim Improving-Sektor. Da haben wir auch ein paar Warnungen drin natürlich immer wieder. Aber das ist schon was sehr cool ist. Und das ist zurückzuführen auf diese Sektor-Rotationscharts, die man da hat. Das heißt, es ist irgendwann von Leading wird das Ganze schwächer. Dann wird es ins Lagging über, ins Improving, aber gerade in solchen Situationen, und darauf will ich hinaus, also A, wollen wir immer ein bisschen was zeigen, was wir so in der letzten Zeit gemacht haben, und B, gerade in solchen Situationen ist es natürlich, wenn man an All-Time-Highs steht, wenn ich dann die stärksten Aktien in den stärksten Sektoren trade, dann ist das nochmal zusätzlich ja ein positiver Faktor, der mir Überrendite verschaffen kann. Die letzten Trading-Weltmeister haben fast alle mit diesem System gehandelt und ja, bei uns wird es das auf einen Klick dann sozusagen geben, freue ich mich schon drauf. Gut, damit lass uns rübergehen zum BIP, das ist ja auch herausgekommen, schwaches BIP mit starkem Kern, kann man sagen, und ein europäisches Rekordhoch sozusagen. Magst du die Zahlen ein bisschen unter die Lupe nehmen, Dominik?
Ja, USA BIP, Q2, Ersteinschätzung 1,5% annualisiert, plus unter dem Q1 mit 2,1% und unter den Erwartungen von 2%, also etwas schwächer, aber private inländische Nachfrage steigt auf 3,9%, vorher 1,7% und der Privatkonsum mit 3,2%. Und ja, von dem her ist das schon ernst zu nehmen. Inflation im Kern, die PC-Inflation vom Juni mit 0,1%, month to month, die Jahresrate bei 3,3%, gesamt bei 3,7%, vorher 4,1%, also gesunken. Arbeitsmarkt, Erstanträge 197.000, die Folgeanträge sind auf einem zyklischen Tief mit 1,78 Millionen, die Arbeitslosenquote bei 4,2, relativ stabil. Also es gibt da jetzt eigentlich keine großen Warnungen, zumindest von den Zahlen, die wir da reinbekommen. Es kommt alles etwas softer rein. Inflation sinkt derzeit etwas und das BIP schwächelt natürlich ein bisschen, aber wir sind da jetzt nirgendwo in gefährlichen Gefilden, meiner Ansicht nach.
Sehr gut. Dann haben wir Makro auch abgehandelt ein bisschen und das sind traumhafte Aussichten, top, absolut. Jörg, so machen wir das. Erwin, um deine Fragen, das wird sich zeittechnisch nicht mehr ausgehen, kümmern wir uns dann anschließend im Deep Dive, wenn du magst und rüberkommst in den eine Stunde freie Deep Dive, direkt immer nach dem Podcast, jetzt um 18.45 Uhr, dann kümmern wir uns um deine Fragen, da werden wir dann genau drauf eingehen. Haben wir noch ein letztes Thema, wo wir ja so ein bisschen unterschiedlicher Meinung waren.
Ich recht habe und du falsch liegst.
Moment einmal, lassen Sie mich ausreden, junger Mann. Ja, mit einem alten Gesicht, das gibt's ja nicht. Also, pass auf, du hast vorübergehend mal recht, aber...
Da hören wir schon auf. Da lassen wir schon bleiben.
Aber ich sehe das schon so, dass wir hier nach wie vor jetzt eine schöne Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausbilden und ich glaube, endgültig habe dann ich recht. Aber es wird natürlich mein EBIT-Trade zeigen. Also ich mache hier eine neue Nackenlinie hin für dich extra. Also Schulter-Kopf, neue Schulter kommt jetzt und dann geht's Rocket-Dumski. Also nur, dass du das gleich weißt einmal. Ja?
Also bei den Schulter-Kopf-Schulter-Formationen, die du anzeichnest, solltest du mal zum Chiropraktiker gehen, glaube ich, weil das ein Wort sagt. Aber gut, ich meine, wenn das deine Interpretation ist von SPS-Formationen, soll es so sein. Ich handle dafür in die richtige Richtung. Also ja, ich kann dir nicht viel abgewinnen, was du da reininterpretierst in deinem Voodoo-Chart-Technik. Ja, da möchte ich es mal nennen. Ja, also ich denke, dass wir nochmal an die 60.000 runter anklopfen werden und da durchfallen und nochmal tiefer gehen. Also die Leute kennen ja meine Prediction in Richtung im schlimmsten Fall zwischen 30.000 und 35.000, also nochmal 50% runter, was natürlich eine harte Ansage wäre, wenn es denn so käme. Und ja, Michael Saylor hat jetzt Bitcoin verkaufen müssen. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Ich glaube, es ist eh heute rausgekommen. Ich glaube, 1.600 Bitcoin hat er verkaufen müssen bei einem Durchschnittspreis von 63.000 oder 66.000 oder so. Und sein Einkaufspreis liegt irgendwo über 70.000, 72.000. Das heißt, er hat im Verlust verkauft. Er hat irgendwie 100 Millionen eingenommen. Davon sind ungefähr 50 zum Bedienen von Dividenden der Vorzugsaktien gesehen. Er muss das halt natürlich irgendwie bezahlen. Und die anderen 50% sind für Aktienrückkäufe da. Das heißt, er kauft seine eigene Aktie zurück. Also er kauft mit seinem Unternehmen Bitcoin. Das heißt, seine Aktie ist eigentlich ein Bitcoin-Derivat und kauft dann, verkauft Bitcoin, um seine Aktie zurückzukaufen. Also irgendwie, ja. Aber ja, er muss verkaufen und wir werden sehen, ob er das überleben wird, der Kollege Saylor, wenn es dann noch auf 30, 35 runtergeht.
Also ich kenne mich ja in diesem Firmenkonstrukt, muss ich offen und ehrlich gesagt, überhaupt nicht aus. Aber ich habe schon gelesen, dass das sinnvoll ist, was er jetzt macht, dass er da ein bisschen vorbereitet für zukünftige Dividendenzahlungen. Das heißt, das ist ganz sinnvoll. Und da seine Aktie ein Derivat auf den Bitcoin ist, ist es vielleicht sogar schlau, jetzt Aktien zurückzukaufen. Also im Endeffekt könnte er jetzt als der Superstar dastehen. Aber wie du sagst, er kann natürlich auch als der Kasperl der Nation dastehen. Da ist jetzt nicht viel um, wahrscheinlich. Ja.
Wenn... Unter einer Voraussetzung, ich gebe dir dann recht, wenn die Aktie natürlich, wenn er es überlebt und wenn die Aktie steigt. Also wenn wir jetzt in einen neuen Zyklus reingehen, er überlebt das Ganze und hat am Boden die Aktien zurückgekauft, dann ist er natürlich der Hero.
Ja.
Trotzdem ist Bitcoin bei 72.000 Einkauf und bei 63.000 Verkaufen jetzt nicht so der smarte Move generell.
Ja, das ist logisch. Und vor allem, wenn man es verkaufen muss, weil man Dividenden zahlen muss. Also das kommt
dann auch dazu. Weil man ja nicht liquide ist.
Ja, absolut. Ja, und weil man halt dann irgendwann nicht mehr Geld sich vom Markt mit neuen Aktien holen kann, weil das ist ja auch vorbei mittlerweile, das muss man auch dazu sagen. Das heißt, es ist etwas, das aus der Schwäche heraus tut und nicht aus der Stärke heraus.
Genau.
Absolut. Super. Gut, kurzer Blick vielleicht noch, weil wir es regelmäßig machen, Dominik, auf Gold und auf Silber. Man kann es kurz fassen, denke ich. Ich schalte mal zu dir rüber. Es tut sich nicht besonders viel, ne?
Ich glaube, mit dem Statement würde ich es auch belasten. Also wir haben eine Seitwärtskonsolidierung. Ich kann jetzt nichts Neues erzählen, was wir die letzten 3 Wochen nicht durchgekaut haben.
Ja, absolut. Das heißt, wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Wenn du noch einen Daumen nach oben da lassen willst, freut uns das. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann solltest du das dringend nachholen, denn dann sehen wir uns schon nächsten Montag wieder. Und ja, wir freuen uns drauf. In diesem Sinne, danke, dass du dabei warst. Dominik, vielen Dank dir auch. Und wir sehen uns eine Stunde Freiheit-Mitglieder in ein paar Minuten im anderen Call. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.